Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen. Ich lese Matthäus 6, ab Vers 19. Jesus sagt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes Licht, wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge ein Schalk ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn aber das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis selber sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder wird einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaue die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht begleitet gewesen ist als derselbigen eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollt er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Der Text, den wir heute anschauen, ist Teil der Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Wir finden die Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7, über drei Kapitel hinweg. Die Bergpredigt ist die gewaltigste oder großartigste Predigt, die Jesus während seines Wirkens auf dieser Erde gehalten hat. Und der Grund sind nicht nur die radikalen Aussagen, die Jesus gemacht hat. Der Grund ist Jesus selber. Denn Jesus ist nach 1. Timotheus 3,16 Gott offenbaret im Fleisch. Das heißt, Jesus ist Gott selber, der hier redet. Und Jesus hat so beeindruckend, so gewaltig, so nachhaltig gepredigt, dass alle, die es hörten, fassungslos waren. Sie waren beeindruckt. Deshalb lesen wir am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, 28 bis 29, und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Das Volk entsetzte sich, steht hier. Denn Jesus nahm keine Rücksicht auf die Stellung oder gesellschaftliche Meinung der Menschen, die ihm zugehört haben. Er sagte einfach die schonungslose und radikale Wahrheit über uns Menschen. Jesus redete als der allmächtige Gott mit absoluter Autorität. Jesus predigte gewaltig, nicht wie die Schriftgelehrten. Und auch wenn die Menschen bis heute viele Aussagen der Bergpredigt aus dem Zusammenhang reißen und falsch zitieren, so sind die Aussagen, die Jesus gemacht hat, doch so zentral, dass bis heute die Menschen sich daran erinnern. Es gibt viele Redewendungen aus der Bergpredigt, die in unserem Wortschatz sind. Ich zitiere nur ein paar. Matthäus 5, 44 sagte Jesus: Ich sage euch aber, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für diese euch beleidigen und verfolgen. Oder Matthäus 7, Vers 3, dort steht: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder Matthäus 7, Vers 6, ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselbigen nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen. Oder Matthäus 7, Vers 7, auch sehr bekannt: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und Jesus deckte in der Bergpredigt wirklich alle wichtigen Bereiche unseres Lebens ab. Er redete vom Ehebruch, vom Vergelten, vom Leben als Salz der Erde, als Licht der Welt. Er redete von der Lüge, vom Geld, vom Gebet, vom falschen Richten, vom Gehorsam und von den falschen Prioritäten, die wir in unserem Leben haben können. Die Bergpredigt war von Jesus an die Juden gerichtet. Sie alle haben auf den verheißenen Messias, ihren Erlöser, gewartet. Und Jesus erklärte in der Bergpredigt seinen Zuhörern, wie das Königreich aussehen soll, in dem er regiert und das Sagen hat. Das heißt, die Bergpredigt ist nicht für alle Menschen. Sie ist nicht für Menschen, die Jesus ablehnen und ohne ihn leben wollen. Die Bergpredigt ist nicht für die Menschen, die sich mit ihrer eigenen Anstrengung und Disziplin den Weg in den Himmel selber verdienen wollen. Das geht nicht. Dazu sind wir alle viel zu kaputt von der Sünde. Die Bergpredigt ist nur für die Menschen, die Jünger Jesus sind, die zu ihm gehören, die ihm nachfolgen wollen, die zu diesem Reich, von dem Jesus redet, auch gehören. Denn für uns, die wir an Jesus glauben, ist Jesus unser König, der in unserem Herzen wohnt. Und das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, gilt bis heute für jeden, der ein Eigentum Jesu geworden ist und ihm nachfolgen will. Dabei gibt die Bergpredigt keine Antwort auf die Frage, wie wir zu Jesus finden und Vergebung erfahren und gerettet werden. Errettet und erlöst werden wir nur dadurch, dass wir Jesus um Vergebung unserer Schuld und Sünde bitten und dass wir Jesus im Glauben als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Wir wissen das. Diese beiden Schritte müssen passieren, um ein Kind Gottes zu werden: Buße zu Gott und der Glaube an Jesus als unseren Herrn und Heiland, wie wir das in Apostelgeschichte 20, 21 nachlesen können. Davon redet Jesus nicht in der Bergpredigt, weil er damals noch gar nicht für unsere Schuld und Sünde gestorben war. Aber ohne den stellvertretenden Tod Jesu für unsere Schuld und Sünde kann kein Mensch gerecht werden. Und dieses Geschenk der Erlösung durch Jesus müssen wir annehmen durch Buße und die Bitte, Jesu in unser Leben zu kommen, ihn im Glauben annehmen, sagt die Bibel. Aber hören wir jetzt, was Jesus denen zu sagen hat, die zu ihm gehören. Jesus redet in unserem Abschnitt über das Sorgen und das Schätze sammeln auf dieser Erde. Sorgen kennen wir alle. Sorgen haben wir alle. Wir haben alle das Problem, dass wir sehr schnell in der Gefahr sind, uns auf falsche Sicherheiten zu verlassen, die uns am Ende gar nicht helfen können. Wir alle sind in der Gefahr, dass wir in einer gefährlichen Täuschung leben und unser Leben für die falschen Dinge hergeben und verschwenden. Und da will uns Jesus heute helfen, ein Leben zu leben, das auch nach diesem irdischen Leben noch sinnvoll ist. Jesus will, dass wir für ihn, für den Himmel leben. Jesus will, dass wir die richtigen Ziele und die richtigen Prioritäten haben. Und das betrifft uns alle, weil wir alle sehr schnell unser Leben für sinnlose Dinge verschwenden. Mein erster Punkt, wirkliche Schätze gibt es nur im Himmel. Jesus sagt in Matthäus 6,19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Schätze sind alles Dinge, die wir für unsere Zeit, unser Geld, unser Leben auf dieser Erde investieren. Ein Schatz ist das, was dir in deinem Leben wirklich wichtig ist. Schätze umfassen alles, was diese Welt zu bieten hat. Wir wissen, was Schätze sind. Unser Geld, unser Reichtum, Versicherungen, Renten, Häuser, Autos, Beruf, Ausbildung, Erfolg, Urlaub, Genuss, Schönheit, Ansehen, Anerkennung von Menschen, Gesundheit, Fitness, Hobbys. Man könnte diese Aufzählung endlos fortsetzen. Schätze sind alles Dinge, die uns auf dieser Erde wichtig sind, für die wir unser Leben hergeben. Alle Menschen sammeln Schätze auf dieser Erde. Auch wir Christen. Und einer der Gründe, warum wir Schätze sammeln, ist unser Streben nach Sicherheit. Wir sammeln Schätze gegen unsere Sorgen. Wir glauben, dass uns die Schätze helfen, wenn wir in Not sind. Geld kann uns beruhigen. Aber in den wirklichen Problemen unseres Lebens hilft uns kein Geld dieser Welt. In Krankheit, im Tod, in den großen Katastrophen dieser Welt ist alles, was du hast, vollkommen wertlos. Wir erinnern uns, der reiche Kornbauer aus Lukas 12, Vers 16 bis 21 hatte volle Scheunen und sehr viel Geld, aber er hat sein Leben lang ohne Gott gelebt. Er hat sein Leben lang so getan, als müsste er sein Leben nie vor Gott verantworten. Und als er richtig reich war, lesen wir in Lukas 12 ab Vers 19, und will sagen zu meiner Seele, sagt der Reiche, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wes wird sein, dass du bereitet hast? Also geht es, wer sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Irdische Schätze bringen dir keine Vergebung. Irdische Schätze sind eine trügerische, eine verlogene Sicherheit. Irdische Schätze tun so, als würdest du ewig leben, aber das stimmt nicht. Denn, so sagt es Jesus hier, alle Schätze dieser Welt vergehen. Nichts ist von Dauer. Schätze werden von Motten und Rost zerfressen. Auch die Edelmetalle. Schätze werden gestohlen. Schätze verlieren ihren Wert. Und irgendwann musst du alle deine Schätze wieder hergeben. Und wenn du beerdigt bist, dann gehst du, wie du gekommen bist. Nackt und ohne alles, was du hier gesammelt hast. Deshalb ist es dumm und sehr kurzsichtig, wenn wir für die Schätze dieser Erde unser Leben hergeben. Und deshalb sagt Jesus im nächsten Vers, in Vers 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nach Graben noch stehlen. Jesus gibt uns seine beste Investitionsempfehlung. Jesus sagt uns, welche Investition in ihrem Wert für immer bestehen bleibt. Jesus will uns klar machen, dass es nur einen Schatz gibt, der nie an Wert verliert. Und das ist der Schatz im Himmel. Was wir im Himmel gesammelt haben, bleibt für immer im Himmel, auch wenn wir sterben. Wir gehen dann zu unseren Schätzen. Was wir im Reich Gottes investiert haben, kann uns keiner mehr nehmen. Schätze im Himmel zu sammeln bedeutet, dass wir unser ganzes Leben für Jesus und sein Reich investieren. Schätze im Himmel zu sammeln bedeutet, dass wir so viel geben, wie wir geben können. Unser ganzes Leben soll Gott gehören. Ich nehme an, das war eines der Sätze, warum die Leute am Ende so entsetzt waren über die Lehre, die Jesus gesagt hat. Unsere Zeit, unser Geld und alles, was ich bin und habe, soll Gott gehören. Für ihn lebe ich, mit ihm sterbe ich. Und ich folge ihm und seinem Rat, weil ich weiß, dass ein Leben für Jesus der größte Reichtum ist, den wir auf dieser Erde und erst recht im Himmel haben können. Die Bibel redet immer wieder vom zehnten Teil, den wir Gott geben sollen. Aber darum geht es hier nicht. 10% wäre viel zu wenig. Jesus will dich ganz mit allem, was du bist und hast. Jesus will, dass du dein Leben für ihn lebst. Er will dir zeigen, dass es nichts Besseres, nichts Größeres gibt, als nur noch für ihn zu leben. Diese Aussage ist mehr als radikal. Kein Wunder, entsetzen sich die Leute über das, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt in Matthäus 16, 24 bis 25, da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Es gibt keinen Menschen, der sein Leben ganz für Jesus gelebt hat und der am Ende nicht reicher war als alle anderen Menschen. Wahrer Reichtum hat nichts mit Geld zu tun. Wahrer Reichtum ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes, die Erfahrung der Kraft Gottes, des Segens Gottes, der uns besser versorgt als das dickste Bankkonto. Wahrer Reichtum ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. In Gott reich zu sein, kannst du dir nicht kaufen. Aber du erlebst es, wenn du ganz für Jesus und sein Reich lebst. Das gilt für dein Leben hier auf dieser Erde und erst recht, wenn du bei Jesus im Himmel bist. Schließlich geht es ja um Schätze im Himmel. Die eigentliche Belohnung wartet erst im Himmel auf uns. Und diese Belohnung wird unvorstellbar groß sein, sagt die Bibel. Deshalb lesen wir in Hebräer 10, 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es lohnt sich immer, Gott mehr zu vertrauen als allem, was diese Welt zu bieten hat. Großer Lohn im Himmel macht dich wirklich reich für alle Ewigkeit. So hat es Gott in seinem Wort versprochen. Und dann fasst Jesus sein Urteil über die Schätze zusammen mit einem ganz kurzen Satz, in dem er sagt, Matthäus 6, 21, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Genau so ist es. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wir werden beherrscht von dem, was uns wichtig ist. Schätze bestimmen unser ganzes Leben. Und das ist auch bei uns Christen so. Du musst dich nur mit den Menschen unterhalten. Dann erfährst du sehr schnell, was ihnen wirklich wichtig ist. Jesus sagt in Lukas 6, 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein boshaftiger Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wis das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wer immer nur von Geld, von Karriere, von Urlaub, von Gesundheit, von Genuss redet, der offenbart damit sehr klar, was ihm wirklich wichtig ist. Wis das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was drin ist, kommt raus. Wer nur von den Dingen dieser Welt spricht, dessen Leben ist auf Sand gebaut. Wie ist das bei uns? Wir lieben Dinge und kaufen Dinge und träumen von Dingen. Und wenn wir Dinge haben, dann wollen wir noch mehr Dinge. Und wenn wir zweirädrige Dinger haben und vierrädrige Dinger, dann wollen wir immer noch mehr Dinger. Und wir wohnen in Dingern und wir haben viele Sachen in unseren Dingern. Wir sind eine Gesellschaft, die immer nur an das Materielle denkt. Wenn einer erfolgreich ist, was hat er dann? Viele Dinger. Natürlich hat er Geld, sehr viel Besitz. Und wir werden beherrscht von diesen Dingen. Und das ist bei uns allen so, bei mir und bei dir. Sie nehmen uns ins Besitz. Sie geben uns ein Leben in völlig falschen Prioritäten. Weil alles, was diese Welt zu bieten hat, vergeht. Motten und Rost fressen sie. Alles, was die Welt zu bieten hat, ist völlig wertlos, wenn du vor Gott stehst. Nur die Schätze, die wir im Himmel sammeln, machen uns reich bei Gott. Nur wer für Jesus lebt, der hat das wirkliche Leben gefunden. Nur wer für Jesus lebt, der ist wirklich reich für alle Ewigkeit. Und dieses Leben ist eine Prüfung. Alles, was du hast, kommt von Gott. Und alles, was du hast, ist dir auf Zeit von Gott geliehen. Und dein Umgang mit den Schätzen dieser Welt entscheidet darüber, wie reich du im Himmel bist. So sagt es Jesus hier. Mein zweiter Punkt, die Liebe zum Geld zerstört deine Gottesbeziehung. Matthäus 6, 22. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge ein Schalk ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn aber das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis selber sein? Das Wort einfältig bedeutet rein. Wenn dein Auge rein ist, dann kommt das Licht in deinen Leib und kann dich völlig erhellen. Ein reines Auge ist das Fenster des Leibes. Ein reines Auge kann das Licht nicht aufhalten. Wenn dein Auge aber ein Schalk ist, wenn dein Auge schlecht und eingetrübt ist, dann kommt das daher, dass in deinem Leben die Finsternis wohnt. Denn das Licht kommt nur durch, wenn dein Auge hell ist. Es kommt nicht durch, wenn dein Auge verdunkelt ist. Aber was meint Jesus hier im Kontext von Sorgen und Schätze sammeln auf dieser Erde? Wer Schätze auf Erden und nicht im Himmel sammelt, dessen Leben mit Jesus wird verfinstert. Wie wenn man ein trübes Auge hat. Schätze auf Erden sind in der Lage, dein Leben mit Jesus völlig zu verfinstern, zu zerstören. Schätze auf Erden sind wie ein trübes, verdunkeltes Auge, hinter dem das Licht Gottes nicht mehr sichtbar wird. Schätze auf Erden geben dem Teufel Raum in deinem Leben. Schätze auf Erden verhindern das Licht Gottes, das Wirken Gottes in deinem Leben. Jesus sagt uns zur Warnung, wenn aber das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis selber sein? So ist das, wenn der Reichtum und die Liebe zum Geld das Wirken Jesu verhindert. Es ist wie eine große Finsternis in deinem Leben. Es raubt dir alle Vollmacht. Es verhindert die Kraft und das Wirken Gottes in deinem Leben. Viele Christen wollen das nicht wahrhaben, aber die Macht des Geldes und des Reichtums ist gewaltig, auch unter uns Christen. Damit eines klar ist, wir alle werden errettet durch Buße und den Glauben an Jesus als unseren Herrn und Heiland. Keiner muss seinen Reichtum hergeben, um von Jesus errettet zu werden. Wir werden allein aus Gnaden errettet und nicht aus unseren Werken. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Jesus lädt alle Menschen ein, um vergeben und ewiges Leben zu haben. Unsere Errettung ist immer bedingungslos. Es braucht nur Buße und den demütigen Weg zu Jesus. Das hat mit deinem Geld nichts zu tun. Aber das Geld und der Reichtum haben so eine Macht in deinem Leben, dass viele den Weg zu Jesus erst gar nicht finden. Es geht nicht darum, dass wir alles hergeben müssen, um für Jesus zu leben. Das entspricht nicht dem, was Jesus hier gesagt hat. Aber viele Menschen spüren, dass sie nicht zwei Herren dienen können. Und das sagt Jesus im nächsten Vers, Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Der Mammon ist der Gott des Geldes. Das heißt, im Verhältnis zwischen Gott und dem Geld kann nur einer der Knecht und nur einer kann der Herr sein. Es gibt keinen Menschen, der zwei gleichberechtigte Herren hat. Gott wird es nie akzeptieren, dass er ein Herr unter vielen ist. Und entweder ist Jesus dein Herr oder das Geld ist dein Herr. Entweder folgst du Jesus nach oder du lebst unter der Herrschaft des Geldes. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand. Du musst dich entscheiden, wem du nachfolgst. Du musst dich entscheiden, wem du gehorsam bist. Du musst dich entscheiden, wem du glaubst, wem du vertraust. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Deine Liebe zum Geld und zum Reichtum machen dich ganz sicher völlig unbrauchbar im Reich Gottes. Wer glaubt, Jesus nachzufolgen und gleichzeitig alles für sich selber behält, der wird scheitern. Jesus duldet das nicht. Jesus verspricht dich, reich zu segnen, wenn du gerne gibst. Aber er verspricht dir auch, dass er dich nicht segnen kann, wenn du geizig bist. Die Pharisäer, zu denen Jesus damals gesprochen hat und die um ihn standen, waren geizige Menschen. Sie haben nur gegeben, um vor Menschen gut dazustehen. Sie haben nur gegeben, um von anderen gesehen zu werden. Aber das zählt nicht, weil das die falsche Motivation ist. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 10, denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichter und schändlicher Lüste, welche versenken die Menschen ins Verdorben und Verdammnis. Und dann kommt es, denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels. Alles Übels. Welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Geiziger Glaube ist unmöglich. Gott wird das nicht zulassen. Menschen, die zu Jesus gehören und geizig sind, machen sich selbst viel Schmerzen, so steht es hier. Wir können nicht Jesus nachfolgen und seinen Segen erfahren, wenn wir nicht gleichzeitig bereit sind, Jesus in allen Dingen und besonders im Geld den Vorrang zu geben. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und jetzt macht Jesus weiter an diesem Thema, indem er uns klar macht, dass alles Geld, aller Reichtum dieser Welt uns nicht helfen werden, unsere Sorgen zu überwinden. Denn alles Geld dieser Welt hilft dir nicht in den großen Problemen unseres Lebens. Mein dritter Punkt, unser himmlischer Vater versorgt uns immer. Jesus macht weiter in Vers 25, darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Hier geht es nicht darum, dass wir faul sind und nicht arbeiten sollen, weil Jesus uns versorgen wird. Das ist hier nicht gemeint. Stattdessen geht es um unsere Zukunft. Es geht um die Frage, werde ich morgen noch genug zu essen haben? Werde ich morgen noch Geld für Kleidung haben? Werde ich das haben, was ich täglich zum Leben brauche? Und Jesus stellt die Gegenfrage, wieso sorgst du um deine Zukunft, wo du doch gar nicht weißt, ob du morgen noch lebst? Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Ich bin mir sicher, dass wir alle, die wir hier sind, davon ausgehen, dass wir morgen noch leben. Aber damit kann doch keiner von uns rechnen. Wir wissen das doch alle gar nicht. Denn das entscheidet Gott ganz allein. Die wichtigste Frage ist doch nicht die Frage nach Essen, Trinken und Anziehen. Da kommt doch vorher die Frage, ob Gott dich überhaupt noch leben lässt. Das entscheidet Gott und nicht dein Geld. Hast du das verstanden? Hast du heute schon Gott gedankt, dass du noch am Leben bist? Jesus sagt in Offenbarung 1,18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wenn Jesus den Schlüssel deines Lebens umdreht, dann musst du sterben, egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Sorgen du dir gemacht hast. Es gibt nur einen, der wirklich für dich sorgen kann. Und das ist der allmächtige Gott. Du kannst das nicht, weil du auf die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens gar keinen Einfluss hast. Über Leben und Tod entscheidet Jesus und sonst niemand. Und dann macht Jesus einen Vergleich mit der Natur. Er sagt in Vers 26, sähe die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Jesus bringt uns ein Beispiel aus der Natur und er fordert uns auf, die Vögel anzuschauen. Sie haben kein dickes Bankkonto und keine vollen Scheunen. Sie leben einfach vor sich hin. Sie fliegen und singen und suchen nach Nahrung. Sie haben keinerlei Reserven. Sie vertrauen jeden Tag darauf, dass Gott sie versorgt. Sie wissen um ihren Vater im Himmel. Und wie ist das bei euch? Habt ihr vergessen, dass ihr einen Vater im Himmel habt? Habt ihr vergessen, dass Gott euch versorgen wird? Vers 27, wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Gibt es irgendjemand unter euch, der nur 10 Zentimeter wachsen kann, wenn er sich Sorgen macht? Dieser Vergleich ist geradezu lächerlich. Wir können nicht einmal mit unseren Sorgen veranlassen, dass wir nur einen Zentimeter wachsen. Wir haben keinen Einfluss auf die vielen kleinen Dinge im Leben, die uns begrenzen. Und trotzdem tun wir so, als wären wir der Schöpfer des Universums. Unsere Sorgen nehmen viel zu viele Dinge selbstverständlich, die alle nur in der Hand Gottes liegen und nicht in deiner Hand. Haben wir das verstanden? Wir leben ganz allein von der Gnade Gottes und niemals von den Sorgen, die wir uns gemacht haben. Vers 28, und warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaue die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Schau dir die Lilien auf dem Felde an. Sie wachsen und blühen, ohne zu arbeiten. Sie spinnen nicht, um sich Kleider zu machen. Ihre Schönheit ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Sie sind so schön, weil Gott es gewollt hat. Vers 29, ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht begleitet gewesen ist als derselbigen eins. Auch Salomo, der wahrscheinlich bis heute der reichste Mensch war, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, war nicht so schön gekleidet wie die Lilien auf dem Felde, die Gott in seiner unglaublichen Liebe und verschwenderischen Herrlichkeit gemacht hat. So liebevoll, so treu, so gnädig, so voller Fürsorge ist Gott gegenüber seinen Kindern. Haben wir das verstanden? Denn Gott, Vers 30, das Gras auf dem Felde allzu kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Die wunderbaren Lilien auf dem Feld und das Gras mit all seinen Blumen verdorrt über Nacht. Das Gras ist in den Augen der Menschen vollkommen wertlos. Sie nutzen es, um ihren Ofen anzuzünden. Und trotzdem hat Gott jede noch so kleine Pflanze wunderbar gemacht. Und er versorgt sie und er kümmert sich um sie. Wie viel mehr kümmert sich Gott um seine Kinder, die ihm gehören, die ihm vertrauen? Warum sind wir so kleingläubig? Ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel und Blumen, die Gott gemacht hat. Warum macht ihr euch so viele Sorgen? Ihr habt doch einen Vater im Himmel, der sich um euch kümmert. Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Dein Vater weiß ganz genau, was du brauchst. Das bedeutet nicht, dass du nicht arbeiten sollst. Das hat Jesus hier nicht gesagt. Denn hier geht es um das Sorgen. Sorgen sind völlig unnötig für uns Kinder Gottes. Und weil wir schwache Menschen sind, müssen wir uns das jeden Tag sagen. Unsere Sicherheit kommt nicht von unseren Sorgen. Unsere Sicherheit kommt von unserem himmlischen Vater. Was steht hier? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Die Heiden, die Gott ausschließen und keinen Vater im Himmel haben, die machen sich Sorgen. Die müssen sich Sorgen machen. Das versteht jeder. Aber wie ist das bei dir, wenn du zu Jesus gehörst? Was hast du denn für eine Vorstellung von Gott? Ist Gott etwa nur sonntags für dich da? Das kann doch nicht sein. Das beleidigt deinen Vater im Himmel. Einen Vater im Himmel zu haben, ist das Größte und das Beste, was einem Menschen jemals passieren kann. Dann kannst du ruhig schlafen. Du bist immer in der Hand Jesu geborgen, egal was kommt. Du lebst als Eigentum Jesu und bist immer unter der Fürsorge und Liebe des allmächtigen Gottes. Lass dir das heute Morgen sagen. Jesus sorgt immer für seine Kinder. Du musst das nicht mehr selber tun. Und dann sagt Jesus, mein vierter und letzter Punkt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Jesus sagt in Matthäus 6,33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist der bekannteste Vers im ganzen Abschnitt. Das ist nicht nur ein Aufruf, das ist auch ein Versprechen, das Gott uns macht. Das jeder erfahren kann, wenn er sich als Kind Gottes darauf einlässt. Wer am ersten nach dem geistlichen Reich Gottes trachtet, dem wird solches alles zufallen. Solches ist alles, was du brauchst, um auf dieser Erde leben zu können. Das beinhaltet ganz sicher Essen, Trinken und Kleidung, von dem im Vers 31 die Rede ist. Denn unser himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Und unser himmlischer Vater versorgt uns immer besser, als wir das jemals selber tun könnten. Darauf können wir uns immer verlassen. Aber Voraussetzung für dieses Versorgen Gottes ist, dass wir Folgendes tun. Vergessen wir das nicht. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, Jesus hat den ersten Platz in deinem Leben und darum kämpfen wir alle jeden Tag. Dir ist wichtiger, was Jesus will, als das, was du willst. Du hast die Gesinnung Jesu, du hast verstanden, das geistliche Reich Gottes ist das Wichtigste in dieser kaputten Welt. Denn diese Welt braucht Jesus. Die Welt braucht Vergebung. Die Welt muss Gottes Gnade erfahren, sonst gehen sie in der Hölle verloren. Und deshalb diene ich Gott, deshalb lebe ich für ihn, deshalb folge ich seinem Auftrag so gut ich kann. Jesus will dich ganz. Er sagt in diesem Abschnitt, er will dein Herz, alles von dir, 100% von dir. Er will, dass du Schätze im Himmel sammelst und dein Leben wirklich Jesus gehört. Und das umfasst immer alle Lebensbereiche. Und Jesus macht klar, wer das tut, zuerst nach meinem Reich trachtet, den werde ich in allen Bereichen seines Lebens versorgen. Es gibt keinen Menschen, der für Jesus lebt und den Gott jemals an diesem Punkt enttäuscht hat. Auch wenn dieses Gott den ersten Platz geben oft in großer Schwachheit geschieht, bleiben wir ehrlich. Gott lässt seine Kinder nie im Stich. Das wird niemals passieren. Das ist eine Zusage des lebendigen Gottes. Und dann wiederholt Jesus noch einmal zum Schluss, dass kein Jesus-Nachfolger, der für Jesus lebt und nach seinem Reich trachtet, sich über irgendetwas Sorgen machen muss. Jesus wiederholt das, weil wir voller Sorgen sind. Er erinnert uns, vergiss das nie. Egal, was der Satan uns einflüstert, egal, durch welches finstere Tal wir gerade gehen müssen. Vers 34 gilt auch für dich. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage haben. Dieser Vers ist eine große Hilfe. Wir sorgen nicht über das Morgen. Und warum sorgen wir nicht über das Morgen? Weil uns die Treue Gottes, die Zusage Gottes, dass er uns versorgen wird, an jedem Tag neu zur Verfügung steht. Es gibt keinen Tag, an dem du aufstehst als Kind Gottes, an dem Gott dich nicht versorgt. Und das hängt nicht von deinen Gefühlen ab. Gottes Zusagen gelten für immer. bis wir bei Jesus sind. Der überreiche Segen Gottes, das treue Versorgen Gottes steht felsenfest über allen, die zu Jesus gehören und die verstanden haben, dass sein Reich die wichtigste Sache in ihrem Leben ist. Es gibt nichts auf dieser Erde, tatsächlich nichts, was dich mehr befriedigt, was dich glücklicher macht, als das Wirken Gottes, die Wunder Gottes, die er tut, wenn er sein Reich baut, wenn wir dabei sein dürfen. Das wird jeder bestätigen müssen, der es ausprobiert hat. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort heute Morgen. Es stellt uns alle in Frage, Herr. Kein Wunder waren die Leute damals entsetzt, als du deine Predigt gehalten hast. Herr, entsetze du uns alle, die wir hier sind, dass wir unser Leben hinterfragen und dass wir für die Ewigkeit leben, dass wir Schätze im Himmel sammeln, dass wir uns überlegen, wofür wir die Zeit, die wir noch haben, hergeben. Sei uns gnädig, Herr, wir brauchen unbedingt deine Hilfe, alleine schaffen wir das nicht. In Jesu Namen. Amen.